Seid gegrüßt, ihr tapferen Recken der Spielbretter, ihr Nerds der Nächte, ihr Gralshüter des Plastiks. Herzlich willkommen zu einem Podcast, den die Welt nicht gebraucht hat. Ja, ihr habt richtig gehört, wir starten etwas, das so unnötig ist wie eine dritte Münzseite. Wir tauchen ein in die verdrehte Welt der Boardgame Geek Top 100. Eine Liste, die uns alle quält, eine Liste, die uns nicht schlafen lässt, eine Liste, die so viel zählt wie ein nasser Monopoly-Schein. Und um euch gleich zu zeigen, wie ernst wir das hier nehmen, starten wir mit einem Paukenschlag der Langeweile. Wir nehmen uns nicht irgendein Spiel vor, sondern direkt die Nummer 1. Trommelwirbel, Applaus, Gänsehaut, Brass, Birmingham, der Industriemoloch, das Brettspiel-Äquivalent zum Jahresbericht eines Stahlkonzerns. Also, lehnt euch zurück, nehmt euch einen schwarzen, ungesüßten Kaffee, denn Spaß ist hier fehl am Platz und lasst uns gemeinsam diesen Top 100 Wahnsinn erleiden. Und vielleicht, nur vielleicht, werden wir am Ende klüger sein. Wahrscheinlicher ist aber, dass wir nur bitterer sind. Viel Spaß euch, oder auch nicht. Hallo David.
Hallo Kapitalist vergangener Jahrhunderte. Hallo Patrick, sorry.
Ich bin Kapital irgendwas vergangener Jahrhunderte. Yeah, so nennt man mich draußen ständig.
Ja, zumindest in Brass Birmingham. Und die Frage ist, warum spielen Menschen dieses Spiel? Darum soll es heute gehen.
Die Frage ist, spielen sie es überhaupt?
Manche sagen so, andere sagen anders.
Ich mache so, Auto so, bumm, Unfall. Das wollte ich dazu noch sagen und jetzt reicht es auch mit uns.
Und damit herzlich willkommen zu dieser wundervollen Episode zu unserer, ja, zu unserem Auftakt dieser Serie Top 100 Boardgame Geek.
Der Ersatz des Spiel des Jahres, wo ich immer noch hoffe, dass wir das mit Pyramid irgendwann zu Ende kriegen.
Bestimmt, bestimmt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir diese Serie hier nie zu Ende kriegen.
Das Ziel ist ja nicht, die Top 100 zu machen. Ich habe das im Intro ein bisschen einfacher für uns gemacht. Eigentlich ist natürlich die Plan, alle Spiele, die jemals gelistet dort sind.
Richtig, wir gehen einfach weiter dann irgendwann.
Ja, also das Ziel ist es halt, niemals fertig zu werden.
Ja. Oh. Ich frage mich halt auch, also wie machen wir, ich habe so viele Fragen, was passiert, wenn es mehrere Versionen von einem Spiel gibt? Machen wir dann einfach gleich zwei Aufnahmen zu dem gleichen Spiel? Das ist ja auch doof. Weil es gibt tatsächlich in den Top 100 schon mehrere Spiele doppelt. Was soll das?
Ich würde doch, wenn das jetzt, ja, du meinst jetzt, du redest jetzt von Dune, also darüber, das kann man ja schon mal so sagen. Ja,
Dune könnte man schon so sagen, ist ein anderes Spiel. Ich meine wirklich zum Beispiel Great Western Trail. Das gibt einfach als zweite Edition weiter oben und die erste Edition ist halt auch noch dabei.
Wenn wir dazu kommen und die Vergleiche irgendwie dann halt hinkriegen, dann können wir die einfach benennen.
Ja, würde ich jetzt sagen. Aber in einer Episode, oder?
In einer Episode natürlich.
Und dann ist die Frage, was ist, wenn wir überholt werden? Das frage ich mich auch.
Und dann würde ich das schon
reinholen noch, oder?
Reinholen, ja, klar.
Ja, müsste eigentlich so sein.
Müssen wir auf jeden Fall machen. Wir müssen also jetzt stetig auf die Top 100 schauen und kennen sie am Ende auswendig.
Richtig, ja finde ich gut.
Und am Ende dieses Projektes, wenn ich dich um 3 Uhr nachts wecke, muss wie aus der Pistole geschossen kommen, was auf Platz 171 steht. Und dann sagst du?
Hoffentlich Brass Birmingham irgendwann.
Wow.
Ja. Nee, ich glaube, Agricola ist auch gleich doppelt da. Also Agricola Revised Edition und die 2007er Edition. Und ich muss jetzt nicht nochmal die schlechtere spielen, nur für so eine, also das sind solche Sachen. Naja, die Regeln kommen dann, wie sie kommen, würde ich sagen, oder?
Ich würde auch sagen, wir gucken einfach, was passiert. Wir haben jetzt zum Glück einen einfachen Titel, der nur einmal da ist.
Genau. Ja. Es sei denn, wir wollen heute noch über Lancashire und andere Brass-Versionen reden.
Das aber sind nein. Schon eigenständige Spiele.
Ja? Ich weiß nicht, ich habe nur eins gespielt, nur das halt, worum es heute geht. Das
sind schon eigenständige Sachen.
Okay, spannend. Mir wurde mal beschrieben, das wäre das gleiche, nur ohne Bier. Aber naja, wir werden sehen.
Ich sage, es sind eigenständige Sachen.
Okay, ich glaube dir das.
Ich habe keine Ahnung, also. Ich hoffe einfach, weil ich jetzt sonst keine Ahnung habe, was ich da reden soll.
Ja, aber bevor es über das Spiel konkret geht, ist es ja heute eine Brettspiel-Episode. Das heißt, wir können auch über Brettspiele, die wir die Woche gezockt haben, reden und können in den Gezockt-Part reingehen.
Wow, du bist ja richtiger Moderator hier.
Ja, als Nicht-Gast kann man das ja mal machen.
Ja, let's go in the gezockt Part.
Jo.
Und ich finde, da du der Host bist, darfst du auch anfangen, oder? Ich habe das letzte Mal angefangen.
Ja, alles klar. So, ich habe, wenn ich ehrlich bin, nicht letzte Woche, sondern schon davor, aber das muss ja keiner wissen.
Ja, verrat's nicht, das bleibt ja auch unter uns. Also.
Genau, richtig. Zwei sehr coole Spiele, die ich vorstellen möchte, gespielt. Und zwar einmal mit dem guten Peter Meyer, Quiz-Teilnehmer, und noch anderen Arbeitskollegen haben wir Thunder Road Vendetta gespielt.
Der Peter, der letzte Woche im Quiz dabei war, nächste eben, Woche im Quiz dabei sein wird.
Eben jener, Moment, was? Die Episode zum Quiz ist doch schon oben.
Ach ja, stimmt. Die D&D-Folge ist die nächste Woche. Ja, ich bin verwirrt, weil wir gerade so viel aufgenommen haben.
Ja, das ist auch gerade alles ein bisschen durcheinander. Aber richtig, also der Peter ist schon publik und hat mitgespielt, glücklicherweise. In Thunder Road Vendetta geht es darum, als erstes ein Rennen zu gewinnen oder alle anderen Autos kaputt zu crashen. Und das Rennen ist aber erstmal unendlich lang, die Rennstrecke. Das ist ganz interessant. Das heißt, wenn man einfach, also das ist so eine gerade Linie und wenn man vorne ankommt mit seinem Auto, dann nimmt man das hinterste Stück raus und nimmt ein neues zufälliges Stück vorne wieder an die Rennstrecke dran. Und jeder, der ganz hinten auf dem hintersten Teil noch war, das sind immer so drei Teile, der ist ja raus. Und sobald ein Spieler komplett raus ist mit allen seinen Autos, also man hat mehrere Autos, drei Stück, dann wird ganz vorne das echte Ende angelegt und erst dann kann man gewinnen. Und das Coole ist auch, dass ja, dann gewinnt halt einer relativ schnell, sobald einer raus ist. Das heißt, der Erste, der raus ist, muss nicht lange warten.
Ja, ist doch schön.
Genau. Und der eigentliche Spaß in diesem Spiel ist aber natürlich, dass man die anderen Autos kaputt hauen kann, abschießen kann, Helikopter-Strikes auf sie abfeuern kann und von der Seite reinfahren kann, in andere Rampen reinrammen kann, gegen Felsen rammen kann, über Öl oder durch Feuer rammen, also fahren lassen kann, vielleicht vor sich fahren und dann Minen ablegen kann. Und jedes Mal, wenn so eine Kollision passiert, da wird einfach gewürfelt, welches der beiden Autos in welche zufällige Richtung geschleudert wird. Und das kann dann auch sich verketten, sodass man eigentlich gar nicht daraus wollte, aber dann auf einmal alle ganz woanders stehen am Ende dieser Massenkarambolage. Und genau das ist der Spaß dieses Spiels. Massenkarambolagen hervorrufen. Und man lebt einfach von diesem Chaos und hofft, da irgendwie, ja, vorne bei wegzukommen. That's Thunder Road Vendetta. Und das hat mir so gut gefallen, das haben wir direkt zweimal hintereinander gespielt.
Ja, ich muss sagen, mich schockt absolut gar nichts daran, thematisch.
Oh, da bin ich bei dir, da bin ich bei dir. Ich bin überhaupt kein Rennfan. Ich weiß gar nicht, das ist ich weiß gar nicht, warum das Spiel so viel Spaß macht, obwohl mich das Thema auch Autos und so gar nicht anspricht.
Ja. Das haben auch schon sehr viele behauptet bei Heat, als das rauskam, aber auch da, ich habe es dann gespielt und nee, es hat mich aber nur gelangweilt.
Heat muss ich noch ausprobieren, aber da habe ich auch nicht so hohe Erwartungen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das ist ein richtiges Rennspiel, wo es wirklich ums Rennen geht. Das ist ja das Coole, in Thunder Road willst du eigentlich gar nicht ein Rennen gewinnen. Du würfelst jetzt auch gar nicht, wie schnell du wirklich bist, sondern man fährt eigentlich die ganze Zeit in andere Leute rein.
Also wie schnell man andere zerstören kann.
Genau, genau. Ja. Also es ist dann doch eher irgendwie ein Combat-Spiel. Aber ja.
Ja, mal schauen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, ich reiß mich jetzt nicht drum, vielleicht spiele ich es dann mit. Aber muss ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Also. Ja, ich würde es dir tatsächlich gerne mal zeigen, weil ich glaube, das ist so. Ich glaube, es könnte gerade dir viel Spaß machen, weil es so verrückte, lustige Würfelmomente hat, wo man nur noch den Kopf schütteln kann. Also, aber man fühlt sich gar nicht so. Also, ich glaube, es könnte dir Spaß machen, ja. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wenn du über das Thema hinweg gucken kannst. Dann hast du mich alle Spaß an diesem Spiel.
Lehn dich aber bitte nicht so weit raus, dass du rausfällst.
Was sehe ich denn da draußen?
Naja, einen tiefen Abgrund.
Wir sind also nicht im Erdgeschoss. Ja, nee, dann lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster und schau lieber auf das Brett, was du letzte Woche vor dir hattest, war seine Übergabe.
Boah. Ja, und du merkst, ich hatte nicht so viel Spaß an Thunder Road Vendetta, der Erklärung, so. Deswegen nehme ich auch ein Spiel, bei dem ich auch spielerisch absolut keinen Spaß hatte.
Super, dass du das auswählst. Toll.
Aber ich habe gewonnen, von daher war es gut.
Okay.
Also, wir reden über Echoes, der erste Kontinent. Und Echoes ist ein Spiel, welches ich interessant gefunden habe, aufgrund der Erklärung von dem Simon von der Board Game Theory. Und er hat es super erklärt, so wie das so rüber das Spiel halt ist. Und ja, das passt auch alles, aber spielerisch hat es so für mich zumindest Probleme dann doch am Ende gehabt. Und wir haben es auf dem Berlin-Brettspiel-Con Flohmarkt gekauft jetzt und haben es dann jetzt eben auch gespielt. Ja, der Hauptmechanismus ist ein Bingo-Mechanismus. Bingo. Das heißt, jemand zieht aus einem Beutel etwas, da ist es ein Runenstein, auf dem ist eine Rune abgebildet und immer wenn du die passende Rune hast, darfst du eine deiner Karten, die du ausliegen hast, eben ein Marker setzen. So. Mhm. So, dass das, und wenn alle Marker platziert worden sind, die auf die Karte gelegt werden können, dann rufst du ganz laut
Echoes.
Richtig. Und
wirklich?
Ja, wirklich.
Nice. Schön.
Und alle, die dann in dieser Runde eben Echoes gerufen haben, dürfen von dem Startspieler oder dem Spieler, der eben aus dem Beutel zieht, ausgehend ihre Aktionen ausführen. Das ist dann, dass man baut zusammen den ersten Kontinent auf, dass man den eben erweitert, dass man da Tiere platziert, Pflanzen, Berge und so weiter oder die Tiere eben bewegt und, was man eben alles so für lustige Dinge machen kann.
Also sind wir Götter.
Wenn du das so sehen möchtest, ja.
Hm.
Und danach...
So, ich meine jetzt gar nicht im Spiel, sondern...
Wir sind Götter auf jeden Fall.
Super.
Ja. Und dann drehst du eben diese Karte, wenn noch mehr als ein Blatt auf dieser Karte angezeigt wird. Am Rand, oben, links, rechts, unten sind eben Blätter, Zahlen angezeigt. Solltest du bei einem Blatt angekommen sein, kannst du sie nicht weiter drehen, dann hast du den Effekt so oft ausgeführt, wie diese Karte das eben erlaubt, dann legst du sie weg. Und ja, das Ding ist halt, sollte deine Karten nicht mit diesen Runensymbolen übereinstimmen, die Symboliken da drauf, dann hast du halt Pech gehabt. Dann hast du noch so eine extra Karte, die du drehen kannst, die erlaubt dir, nachdem du sie zweimal gedreht hast, also die musst du auch drehen, wenn du nichts platzieren kannst, dann erlaubt die dir, eine Karte zu spielen oder zu ziehen. Und wenn du sie ein drittes Mal gedreht hast, dann erlaubt sie dir, einen neuen Marker zu kriegen oder noch irgendeine andere Funktion. Aber du musst dich entscheiden. Machst du sie beim zweiten Mal oder beim dritten Mal? Wenn du das nicht nutzt, hast du Pech gehabt und kannst gar nichts machen. Mhm. Und wenn du sie nach zweimal nutzt, dann ist sie auch wieder auf Start. Dann musst du wieder zweimal oder dreimal warten. Das war in meinem Fall egal, weil ich konnte sie gefühlt die ganze Zeit nutzen, weil die ganze Zeit nicht diese Symboliken da aus diesem Beutel gezogen worden sind, die ich vor mir ausliegen hatte.
Okay.
Das waren zumindest die ersten 20 Minuten. Ja, ich bin auch irgendwann weggegangen und habe gesagt, spielt mal weiter, ich gehe auf Toilette.
Passt schon, kommst eh nicht dran.
Ja, genau. Und dann war es tatsächlich so, dass es gibt da so einen Jokerstein drin, wo man sich dann aussuchen kann, welchen Marker man setzt. Und dann geht der Beutel weiter. Das ist so der Moment, wo man dann weitergibt. Und die anderen haben so 15 Mal aus diesem Beutel gezogen. Und dann komme ich und ich sage noch so aus Spaß, komm, ich ziehe jetzt als ersten Stein diesen Jokerstein. Dann bin ich ja schon wieder fertig. Dann kann ich nichts mehr machen. Und ich greife da rein und ziehe diesen scheiß Jokerstein da raus. Es war so unbefriedigend. Ne? Ich hatte gar keinen Bock mehr danach.
Alright, klingt nach einem schlechten Spiel.
Und ja, irgendwann ging es dann. Ich hatte dann irgendwann doch mal Glück, dass ich was machen konnte. Und dann hatte ich, glaube ich, die richtigen Karten auch, dass ich auch sehr viele Punkte auf einmal dann gemacht habe, dass ich dann auch aufholen konnte wieder und auch dann am Ende krass, gewonnen habe.
Also wenn du sogar so weit aufholen konntest noch, dass du nach 20 Minuten nicht drankommen, noch hinterherkommst, das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja,
zu wie viel habt ihr gespielt?
Zu viert.
Okay, ja.
Einer hat wirklich gefühlt alle zwei Runden Echoes geschrien, aber das waren halt immer Echoes, die keine Punkte gebracht haben.
Okay.
Sondern andere Aktionen.
Ist da so eine Verteilung, dass sozusagen es seltenere Runen gibt, die dann bessere Effekte auf den Karten haben? Oder ist die so, also weißt du das?
Es gibt Runen, die sind unterschiedlich selten, aber ich weiß
Okay.
nicht, wie das verteilt ist. Es hat eigentlich jeder ein Starter-Handdeck, sag ich mal. Und eigentlich sollten die ja gebalanced sein, dass jeder die
Ja, genau,
gleichen
ja.
Chancen hat, so.
Am Anfang zumindest, ja, um
Ja.
reinzukommen, ja.
Ja, und du kannst auch von zwei verschiedenen Kartenstapeln ziehen. Der eine ist mehr für Punkte, der andere eher für andere Aktionen. Also an sich klingt das voll gut, aber für mich war es halt sehr unbefriedigend, dass ich gefühlt nichts machen konnte die erste Zeit.
Glaube ich dir, ja. Ja, schade.
Und das Spiel sieht eigentlich gut aus. Also
Ist
auch
neu,
was man
oder?
da aufbaut, und das ist uralt.
Okay.
Gefühlt uralt, aber es hat nie diesen Durchbruch gehabt. Wer weiß warum. Das Spiel
Interessant.
ist von. Ich sage es dir sofort. Wir haben da nämlich so eine Seite, die heißt Board Game Geek von 2019.
Kenne ich gar nicht. Ist Board Game Geek irgendwie eine gute Seite?
Da kannst du so auch listen, welches Brettspiel zum Beispiel das stärkste ist. Und
Okay.
da können wir mal drauf gucken, wenn du Bock
Guck,
hast.
gucken wir mal später in der Episode drauf, würde ich
Ja,
sagen.
ja. Aber lass uns erstmal über dein Top 1, dein Top 1, dein nächstes Spiel sprechen.
Dieses andere Spiel, was ich jetzt am Wochenende gespielt habe, ist, haltet euch fest,
Warte, ich halte mich jetzt fest.
Zug um Zug. Aber nicht nur irgendein Zug um Zug, weil das kennt ja jeder hoffentlich, sondern das erste Mal eine Erweiterung. Ich habe jetzt alle drei Base-Zug um Züge mal gespielt. Ich glaube Rails and Sails und Europa und halt Amerika. Und jetzt ist das erstmal mit einer Erweiterung gespielt, dieses Spiel. Und zwar die Japan/Italien-Erweiterung. Beide Seiten ausprobiert. Und die machen mir beide tatsächlich mehr Spaß als das Base Game. Und ich war erst so,
Oha.
boah, lohnt sich denn für Zug um Zug so eine Erweiterung? Und jetzt würde ich sagen, wenn man Spaß an Zug um Zug hat, lohnt sich das tatsächlich. Also, was ist anders? Was passiert überhaupt in Zug um Zug? Kurze Zusammenfassung für die, die es doch nicht kennen. Wir kriegen am Anfang ein paar Tickets und wir stehen vor so einer Karte von verschiedenen Ländern, je nach Edition oder Kontinenten oder der ganzen Welt und müssen diese Städte dann eben verbinden. Und das machen wir, indem wir Züge, Zugkarten sammeln und diese Strecken, die vorgegeben sind, verbrauchen dann eben bestimmte Farben von Zugkarten. Genau, die Zugkarten sind über so einen Markt geregelt. Das heißt, man kann dann entweder zufällige Farben ziehen oder die, die gerade im Markt erhältlich sind, um eben versuchen, seine Städte zu verbinden. Und das ist relativ, also ein super, super simples Einsteigerspiel. Und die Edition, die jetzt, also die Erweiterungssachen, kann man, glaube ich, sogar auch noch als Einsteigerspiel spielen, weil jetzt keine Regelkomplexität so wirklich reinkommt, sondern eben neue Spielelemente einfach nur. Und zwar ist es im Japan-Teil so, dass es noch zusätzlich den Shinkansen gibt. Und der ist sehr, sehr einfach aufzubauen, weil der braucht keine bestimmte Farbe. Den kannst du mit jeder Farbe bauen. Und wenn das Zugteil dann erstmal gebaut ist, dann ist das gar nicht deins, sondern das gehört jedem. Das heißt, jeder Spieler kann damit seine Strecken verbinden. Wenn also ein Spieler so nett ist und diese ganzen Shinkansen-Strecken ausbaut, dann können die anderen also einfach fleißig punkten und ja, haben schon die Verbindung. Und dann muss man sich eben überlegen, okay, möchte ich das überhaupt oder gehe ich den Nicht-Shinkansen-Weg? Und am Ende ist es aber so, dass es nochmal einen Bonus gibt für den Spieler, der am meisten Shinkansen-Strecken ausgebaut hat. Das heißt, das ist auch so ein Rennen. Das muss man halt immer abwägen. Und das hat voll Spaß gemacht. Fand ich richtig cool.
Ja, das klingt wirklich nice. Also ich mag Zug um Zug tatsächlich, auch wenn es schon ein sehr Oldschool-Spiel ist, aber irgendwie so ein Klassiker, den man immer zocken kann.
Ich bin jedes Mal überrascht, weil ich denke, wenn ich so über das Spiel nachdenke, ist nicht so spannend, ist irgendwie ein bisschen lame, weil man entscheidet jetzt gar nicht so viel. In seinem Zug zieht man halt zwei Karten, das war's meist. Also man spielt das so locker runter. Aber im echten Spiel ist es dann oft so, ja, ich weiß auch nicht, zähneknirschend spannend, weil man weiß, oh, der baut oh, ungefähr in die gleiche
Ja,
Region.
ja, ja.
Klaut er mir das, klaut er mir das, klaut er. Oh nein, 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 okay. Und ja, die Spannung ist dann jedes Mal überraschend doch da einfach.
Ja, das ist wirklich so. Auch ich finde diese Europa-Edition oder welche das war mit diesen Bahnhöfen, Tunnelsystem und so weiter noch ganz cool eigentlich, dass man darauf achten muss. Eigentlich sind es kurze Strecken, aber man braucht mehr Karten und es gab noch irgendwie so einen Effekt, dass man noch eine Karte ziehen muss,
Ja, genau, so ein Spannungsding, Tunnel sind das, ja.
Ja. Das macht schon irgendwie Bock immer, das Spiel.
Die Spannung ist so irgendwie ganz simpel, aber immer da.
Ja. Ja, ist wirklich so. Ja, cool. Also klingt eigentlich auch nice mit den Erweiterungen. Und wenn du sagst, die ist noch besser, dann ja, let's go.
Also ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, mehr Spaß als mit dem Base-Game damit, genau.
Ja, dann wird's Zeit, dass ist das jetzt deins? Hast du das oder ist es nur
Ich hab das, genau. Ja, und genau, Japan ist ein recht längliches Land und Italien auch. Und deswegen sind die in einer Kombination dann einfach der Vorder- und Rückseite, was ich auch ganz cool finde. Das heißt, du hast dann gleich zwei Versionen in einer Erweiterung.
Und für euch ja eigentlich wie gemacht, ne?
Unperfekt, genau, richtig, weil meine Freundin kommt aus Italien und wir lieben beide Japan. Also es ist einfach unsere Erweiterung gewesen. Deswegen haben wir die ja überhaupt geholt. Ich habe gar nicht mechanisch reingeguckt vorher. Ich wusste einfach, ich will das sowieso.
Ja, ist geil.
Ja,
freut mich. Dann lass du mich auch nochmal mit einem Highlight abschließen. Ein Spiel, was wirklich richtig Bock gemacht hat. Wir haben uns ja getroffen mit dem Marcel Boardgamer und der guten Jay, die wir von Instagram eben über Instagram kennengelernt haben und sehr gute Freunde sind inzwischen. Und wir treffen uns relativ regelmäßig. Mhm. Und in diesem Fall hatten wir auch unsere Deluxe-Edition von Burgen von Burgund mit. Und haben gesagt, let's go. Hier sind noch so ein paar Erweiterungen drin, die haben wir noch gar nicht ausgetestet. Und da war unter anderem eben die Team-Variante dabei. Das heißt, man spielt nicht 1 gegen 1 oder 1 jeder gegen jeden bei 4 Spielern, sondern 2 gegen 2 tatsächlich. Und das hat schon einiges geändert, direkt mit Start.
2 gegen 2 hört man wirklich ganz selten nur.
Ja, aber das hat so viel Bock gemacht. Kann natürlich an den Teams liegen, ne, aber es kommt ja immer dann auch auf den Teampartner an, aber in unserem Fall hat es einfach so gepasst, die Chemie zwischen den beiden Teams und auch wie man sich dann so angemacht hat, so zwischendurch dann noch so in den Teams so gestichelt hat, nicht alleine gegen alle, sondern so zusammen dann auch immer. Es war einfach herrlich. Und das Ganze funktioniert so, dass beide einen großen Plan haben. Die Startburg ist klar, die muss in die Mitte und von da aus kann jeder Spieler in beide Richtungen bauen. Im Grundspiel ist es so, dass alle Spieler 3 Lagerplätze für Gebäude haben. In diesem Teamspiel ist es so, dass man 2 eigene hat und 2, die für beide zusammen sind. So dass man quasi 4 Plätze hat, aber man muss immer gut überlegen, welches Gebäude lege ich jetzt bei mir hin, da kann nur ich drauf zugreifen, und welches Gebäude lege ich in den gemeinsamen Platz, damit kann der andere auch noch damit drauf zugreifen und Sachen bauen. Also hätte man theoretisch sogar 4 Plätze, das Geld ist geteilt, die Arbeiter sind geteilt, die man kriegt. Die Punkte sammelt jeder für sich, sind aber am Ende einfach addiert, so dass am Ende dann beide Teams einen Punktestand haben. Und auch sonst alles, was man für sich eben baut, also auch die Klöster, die haben ja manchmal besondere Effekte, wie zum Beispiel, da gibt es ein Kloster, das sagt, wenn du das gespielt hast, bist du immer ganz oben in der Zugreihenfolge. Die Zugreihenfolge wird ja über eine Laufbahn quasi bestimmt, je nachdem, wie viele Schiffe du platziert hast, desto weiter vorne bist du. Und wenn du auf einem gleichen Spot bist mit mehreren, ist eigentlich der, der als letztes da drauf kommt, der obere, und der ist dann halt eben auch der Startspieler. Und wer dieses Kloster gespielt hat, ist dann halt immer, egal was passiert, ganz oben. Aber das zählt natürlich nur für den, der das gespielt hat in dem Fall. Ne?
Da muss man sich nicht das Team, sondern den Spieler.
Genau, da muss man sich dann absprechen, wer kriegt das. Und so kann man dann auch in dieser Team-Variante schauen, okay, wenn ich jetzt das Schiff spiele, dann bin ich Erster. Wenn sie dann das Schiff spielt, weil sie ist nach mir dran, ändert sie wieder die Reihenfolge. aber wenn ich jetzt warte und sie jetzt das Schiff spielen lasse, dann ist sie zwar Erster, aber wir beide können beide hintereinander einen Zug machen. Ist es uns das wert? Und so kann man dann so ein bisschen sich auch schauen, dass man seine Züge sich eben zuspielt und so weiter. Das hat ultra Bock gemacht.
Würdest du sagen, ist besser als ohne, also das normale Burgundi?
Es kommt auf den Teampartner an, aber dann würde ich sagen, ja.
Also hat das Potenzial, besser zu sein.
Ja, hat es.
Okay, das finde ich sehr, sehr spannend, ja. Ja, ich würde auch gerne das Base Game irgendwann mal kennenlernen und jetzt natürlich die Frage, für mich als Einsteiger, zuerst Castles of Burgundy oder direkt die Koop-Variante ist auch okay.
Ich glaube, du kannst beides spielen. Du hast in beiden Fällen das volle, also du hast mit der Team-Variante auch das volle Erlebnis. Du hast halt nur noch jemanden, der dir das Spiel ja mit erklären kann, mehr Strategie noch mit an Hand geben kann und so weiter. Und man kann zusammen halt überlegen, was ist jetzt klug.
Das heißt, ich kann auch schon als Einsteiger dann direkt diese Variante ausprobieren und das könnte
Ja,
sogar besser
ja,
sein.
ja.
Ja, je nach Teampartner natürlich dann auch wieder. Sehr spannend, finde ich cool. Ja.
Ja,
Habt
wir
ihr das?
beiden.
Die haben das mitgebracht, ne?
Ne, wir haben das mitgebracht. Wir
Ha,
haben die komplett Full Deluxe Edition hier. Alles in
uiui.
3D. Ja.
War das ein Kickstarter oder?
Ja, genau. Ich hatte
Ja.
mir erst damals das Base Game nur gekauft und wir haben das halt dadurch so oft jetzt gespielt, dass ich gesagt habe, boah, eigentlich wäre das schon nice, alles in 3D zu haben. Da habe ich den Rest auch noch geholt. War zum Glück eine Second Edition, nochmal ein Reprint. Da habe ich mir den Rest noch besorgt.
Ist spannend, spannend. Ja, also die Liste wächst. Ich muss vorbeikommen, wie immer. Also.
Ja, letztes Mal war ich da jetzt.
Es wird mal wieder Zeit, ja.
An deinem Geburtstag könntest du ja vielleicht.
Ja, ey, du sagst da was. Also.
Ach, das ist ja auch gar nicht mehr so lang hin, wenn man mal so.
Nee, leider, das Jahr ist schon wieder fast vorüber. Ja, cool. Hab ich Spaß. Also habe ich Lust drauf.
Ja, ich freue mich. Dann haben wir wohl Divide et Impera und Burgen von Burgund auf der Liste.
Mindestens.
So, das war der Gezock-Part, oder?
Und damit gehen wir jetzt in den Neuigkeiten-Part. Der Patrick hat nämlich gesagt, er hat noch Neuigkeiten. Nein, Spaß hat er gar nicht. Gibt's was?
Ja, es gibt tatsächlich was.
Der Patrick hat nämlich gesagt, es gibt Neuigkeiten und zwar.
Passend zu dieser Folge haben wir,
Ach ja, stimmt, das habe ich dir ja sogar geschickt.
das hast du mir geschickt, genau, aber ich habe es auch vor dir schon gesehen. Also,
Na klar, okay, sorry.
hey, was denkst du, was du denkst? Ja, du kannst es auch gern selber machen. Du hast es mir geschickt, also ohne dich wäre ich da nie drauf gekommen.
Also das Thema der Episode ist ja Brass Birmingham und ich habe gesehen auf Board Game Geek, glaube ich tatsächlich, die Announcement, dass ein neues Brass noch dieses Jahr oder nächstes Jahr, ich muss gerade nachschauen,
Also es
in
kommt
Kickstarter.
jetzt in den
Es
Kickstarter.
kommt dieses Jahr noch in den Kickstarter und dann nächstes Jahr raus, 2026, Brass Pittsburgh. Und wir wechseln den Kontinent und zwar geht es mal in die industrielle, ja, Eisenbahnrevolution in Amerika, Pennsylvania. Industrial 19th Century Boom wird da durchgespielt und ich muss sagen, das Cover sieht super, super, super episch aus. Aber das ist halt oft so bei diesen Brass-Spielen. Gameplay ist dann natürlich wahrscheinlich wieder Brass-Gameplay, da geht es ja gleich drum. Ich will mich nicht, genau.
Ja, Gameplay-wise, ich hoffe, da sind Änderungen drin und ich hoffe auch, dass Lancashire Änderungen hat. Aber ja, du hast recht, das Cover, das sieht ultra cool aus.
Ja, ich bin großer Fan. Man sieht
Ich.
so eine große Brücke im vielleicht Morgenlicht und darüber halt eine Steam-Locomotive, die da episch herüberfährt und man sieht große Gebäude im Hintergrund.
Zur
Das ist so
deutschen
ein Gold.
Lokomotive.
Sorry, sorry. Ja.
Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Alle wissen inzwischen, dass du eigentlich Amerikaner das aus Herz bist.
Vielleicht für alle Hörer, die das verwirrt, ich spreche und arbeite den Großteil des Tages Englisch. Das fällt mir sehr schwer, Deutsch zu sprechen manchmal. Ja, es wurden schon so ein paar, glaube ich, Sachen gesagt, die anders sein werden in Pittsburgh. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Kette kriege. Ich muss kurz nachschauen.
Ich weiß auch nicht, was du auf die Kette kriegst in dem Fall.
Naja. Also, soweit ich weiß, wird es Änderungen geben und wir belassen es mal dabei und warten auf das tatsächliche Kickstarter-Release. Aber es ist auf Gamefound dann, nicht auf Kickstarter. Genau.
Genau. Ja, cool. Da wisst ihr Bescheid. Es kommt bald ein neuer Brass-Titel raus, neben Lancashire und Birmingham. Dann jetzt Pittsburgh. Und sobald der Kickstarter läuft oder man Infos hat, können wir bei Interesse gerne berichten. Das Ganze wird natürlich wieder bei Roxley Games erscheinen. Martin Wallace hat wieder seine Hand dran, zusammen mit Gavin Brown, der auch schon damals im Birmingham dabei war. In Birmingham war er auch dabei. Ja, aber die Kampagnenvorschau ist noch relativ schwach. Es gibt auch noch keine Updates. Es gibt bisher nur das Cover auf Gamefound zu sehen.
Ja, da gibt es noch nicht so viel, ja.
Ja, also ich bin gefolgt und sobald es was gibt, werden wir es berichten. Und es ist auch das erste Crowdfunding von Roxley Games. Mhm. Spannend, warum sie jetzt Crowdfunding machen müssen. Läuft wohl nicht mehr, hä? Ne.
Wow. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, es läuft, weil also es kaufen sich bestimmt so viele Leute und spielen es dann einfach nie. Brass Birmingham, das muss doch Geld in die Kassen spülen.
Ja, ich habe es tatsächlich auch hier jetzt links neben mir liegen und einmal ausgepackt und gespielt. Also ich habe es nicht nur einmal gespielt, aber meine eigene Edition. Mhm. Ja, aber lass uns mal vielleicht zum Spiel an sich gehen, wenn wir jetzt schon so viel darüber sprechen.
Genau, ja schön, wie das sich immer irgendwie anbietet. So.
Ja, wir hatten es eingangs erwähnt, wir wollen die Board Game Geek 100 so ein bisschen auf den Kopf stellen. Und das Ziel ist es am Ende, einmal jedes dieser Spiele dort gespielt zu haben. Und wir starten natürlich ganz vorne mit dem vermeintlich besten Spiel dieser Welt, Brass Birmingham.
Und das sorgt für so viel Diskussion. Beste Spiel der Welt. Uiuiui. Was ich da schon alle gesehen habe. Ja.
Ja. Ja. Was hast du denn gesehen?
Also, es gibt immer wieder, ich dachte, du hast noch so einen Punkt, den du fertig machen willst, aber es gibt immer wieder Artikel, wo halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Medien sagen, was, also Brettspiele, Renaissance, wird immer größer, Hobby, dies, das, und man sieht ja auch in den Marktzahlen, das wächst, und dann fragen die sich natürlich, was ist denn das beste Spiel, wo kommt denn das her, und dann gucken die Leute halt auch als erstes auf Boardgame Geek und finden halt Brass Birmingham und probieren das dann auch aus. Das sind also Menschen, die keine Brettspieler sind, die sich wundern, warum finden jetzt alle heutzutage Brettspiele auf einmal so toll, die kennen nur Monopoly und spielen dann dieses Spiel. Und rate mal, was die für eine Erfahrung haben und was sie dann in diese Artikel schreiben.
Ja, was die Spiele ausmacht überhaupt.
Ja, und dann kommen halt die Artikel, die fragen, ja, warum ist es denn jetzt dieses Spiel? Und dann gibt es so irgendwie versuchte Erklärungen, dass das ja verschiedene Spielertypen anspricht und History-Nerds anspricht und aber irgendwie so richtig erklären kann es keiner, ne?
Soll ich dir die eigentlich richtige Erklärung sagen? Meiner Meinung nach richtige Erklärung.
Ja, gib mir bitte die deiner Meinung nach objektiv richtige Erklärung, warum das Spiel diesen Slot verdient hat und hier heute an dieser Episode an erster Stelle steht.
Okay, ich mache das jetzt als Hot Take direkt. Und zwar, Gloomhaven war ewig lange auf Platz 1. Und die Leute fanden irgendwann, es reicht, Gloomhaven darf jetzt nicht mehr auf Platz 1 sein. Und deswegen gab es einen Shitstorm und alle haben sich überlegt, nehmen wir einfach Brass Birmingham und voten das hoch.
War das denn auf Platz 2?
That's also danach? It.
Ja. Ja, dann muss es ja immerhin schon mal irgendwie auf Platz 2 gekommen sein.
Also es war schon relativ hoch. Es war auf jeden Fall unter die Top 3. Ist es auf jeden Fall gekommen. Ich weiß nicht, ob Pandemic davor auf Platz 2 war oder eben Brass Birmingham, aber es war auf jeden Fall in den Top 3. Und ja, Gloomhaven ist ja dann jetzt immer weiter abgerutscht, inzwischen auf Platz 5. Und Brass Birmingham haben sie halt hochgewotet, wahrscheinlich, weil es am einfachsten war, das vom Thron zu voten eben.
Das klingt ja schon trollig.
Das war auch super trollig. Das war irgendwie mal so eine Woche, zwei Wochen, keine Ahnung, wo dann alle abgegangen sind. Und eben Gloomhaven schlecht gemacht haben und Brass Birmingham in dem Fall, glaube ich, einfach gut, so dass Gloomhaven nicht mehr Platz 1 ist.
Das ist ein ganz anderes Thema, diese ganze Voter Manipulation, dass auf Boardgame Geek sieht man das ja manchmal, dass Leute sagen, okay, man muss beim Spiel erstmal gucken, wie viele voten einfach nur 10 und wie viele voten 1, ohne das je gespielt zu haben. Und dann kann man das irgendwie rausnehmen, weil das vielleicht nur solche Versuche sind, irgendwas umzuschiften. Ohne, dass sie jetzt wirklich was über das Spiel aussagen an sich erstmal.
Aber das Spiel ist halt schon uralt, deswegen kannst du es, glaube ich, da gar nicht mehr dann machen. Nee. So, ne? Du kannst es gar nicht zuordnen. Finden sie es jetzt wirklich kacke oder richtig geil?
Ja, ja.
Also, das ist, schwierig. Und ich glaube, das ist wirklich das Einzige, warum es jetzt auf Platz 1 ist.
Ich glaube, es hat auch wahrscheinlich noch mehr. Also ich hoffe und denke, es gibt wirklich viele Leute, die das halt so gut finden. Und das ist einfach irgendwie so eine. Also das Spiel ist ja relativ komplex. Und Board Game Geek liebt ja erstmal komplexe Spiele. Also die haben ja schon mal einen Vorteil. So Partyspiele sind ja unten durch. Und dann sind da halt auch viele Nerds. Und, also ich glaube, die Leute, die sich einen Account auf Board Game Geek machen und da auch noch voten, also die sich das also ne, wirklich teilnehmen, da hast du schon so eine Subanteil aller Brettspieler, die so Internet-Nerds sind, dass es dann hilft, dass das so ein History-Game ist. Also so, wir spielen ja industrielle Revolution, wir müssen irgendwie das simulieren, dass wir Schulden aufnehmen und irgendwie mit Bier und Kohle handeln. Und ich glaube, das spricht wirklich genau diesen Typ Mensch einfach an. Und das hatte initial so eine hohe Bewertung eben ausgelöst. Und dann obendrauf, damit es auf Platz 1 kam, könnte dann sowas, wie du gerade gesagt hast, passiert sein. Also, ich will das gar nicht anzweifeln. Ich glaube nur, da muss ja initial irgendwas sein, damit es überhaupt erst dahin kommt.
Ja, ich denke auch schon, dass es ein krasses Spiel ist. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, vielleicht sollten wir da mal hinkommen. Wir reden die ganze Zeit, wir bewerten es,
Ja.
ohne darüber zu reden.
Ja, wir sind jetzt, genau, wir sind jetzt erstmal dabei, warum ist es auf Platz 1 und dann können wir
Ja.
reinsteigen, ja.
Es sieht optisch schon sehr geil aus. Covermäßig spricht es super an. Also Artwork ist schon richtig cool. Ich finde auch, tatsächlich, was man in der Box sieht, wenn man mal reinguckt, sieht sehr, sehr schick aus, sehr hochwertig das Ganze. Spielerisch ist es auch eigentlich, ja, ich finde schon sehr gut. Es gibt
Es ist solide.
Punkte, es gibt Punkte, die können einen stören, aber ich finde, spielerisch macht es auch Bock, sich da reinzufuchsen. Also, es ist jetzt keine plumpe Holzschlacht, das ist natürlich ein Euro, aber es hat interessante Mechaniken, die ich vorher nicht kannte aus Spielen. Und von daher, doch, ich mag's.
Okay. Ja, also es ist auf jeden Fall anders. Es wurde auch nicht, also das ist jetzt nicht so, dass man wie bei Dominion dann danach mussten alle Deckbilder oder sowas machen oder also die Mechaniken in Brass habe ich dann jetzt nicht noch mal in der Art woanders gesehen. Wo du das gerade sagst, frage ich mich, ob das irgendwie so seine eigene Mechanik erschaffen hat oder andere Spiele influenced hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
Ja.
also ich kann aber auch verstehen, warum Leute es halt gar nicht mögen. Also.
Ja, also beim ersten Mal mochte ich es gar nicht. Dann habe ich es jetzt tatsächlich als Vorbereitung nochmal gespielt und es hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als beim ersten Mal. Also es ist schon so ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, je öfter man spielt, desto besser kommt man da rein. Und desto mehr macht es auch Spaß. Und dann, ja, ist es aber auch irgendwie, ich weiß nicht. Na komm, zu den Kritiken können wir gleich vielleicht dann kommen, wenn wir die Mechaniken einzeln uns angeschaut haben oder ein bisschen mehr darauf eingegangen sind, was man überhaupt macht in dem Spiel.
Ja, finde ich auch. Hast du eigentlich gewonnen, die letzte Partie dann?
Ja.
Ja, kein Wunder, dass du es magst.
Ja, aber ich sage ja gerade, ich weiß nicht. Genau, ja, also wir haben also ein gemeinsamer Kumpel von uns, der Alex, der liebt dieses Spiel, der wird auch direkt natürlich Brass Pittsburgh jetzt backen und der war auch sofort dabei, als ich gesagt habe, ich muss das nochmal üben für diese Podcast-Episode und ja, der ist großer Fan und der mag das aber auch, dass das so historisch einem was beibringt, hat er gesagt. Also ich finde das cool, dass man da noch so ein bisschen was über die Zeit lernt. Also genau das, was ich eben meinte, der fühlt sich von diesem Thema da so angesprochen. Ich glaube, das
Ja.
ist ein großer Selling Point.
Tatsächlich ist das so. Wir haben ja auf der Front von dem Regelwerk erstmal so einen kleinen Geschichtstest über die industrielle Revolution, die damals von 1770 bis 1870 waren. Dann haben wir eine Doppelseite, wenn wir aufschlagen, mit irgendwie 8 Leuten, die halt damals wichtig waren. Männer sowie Frauen eben, die dort irgendwas Wichtiges getan haben, halt auch gut beschrieben, was die eben dort so Spannendes gemacht haben und in welchem Zeitraum die gelebt haben und so weiter. Also ja, man kann auch was lernen hier. Das
Ja.
geht schon, ist schon cool. Ja. Und ja, du nimmst halt auch die Rolle ein von einem dieser Leute.
Und das ist auch der gleiche Spielertyp, der so Spiele wie Hegemony, wenn man das, oder Hegemonie, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, mag, wo man dann eben so ein bisschen, ja, noch so Wirtschaftswissenschaften mitnehmen kann beim Spielen.
Dann mag ich das ja vielleicht sogar auch.
Ja, ich glaube schon. Das könnte, könnte dir auch gefallen, ja. Genau.
Cool.
Also, was macht man in diesem Spiel? Wie gewinnt man? Was tun wir in unseren Zügen?
Ja, wir spielen, setzen Karten. Nein, ich mach mal ernsthaft. Also, wir haben ein Spiel, was über zwei Phasen geht. Wir haben quasi einmal eine Zeit, in der wir noch nicht mit ganz so krassen Gefährten unterwegs sind. Wir müssen über Schiffsfahrten von A nach B kommen und das Streckennetz der Züge ist halt noch nicht ganz so ausgebaut. Das geht dann so lange, bis eben diese erste Runde, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie man es gerade betitelt, die erste Phase ja eben zu Ende ist. Und dann räumt man erstmal das komplette Brett wieder ab und startet dann mit der Industrialisierung. Also wir haben Zugstrecken gebaut, die Schienen sind da und wir können dann eben mehr weitere Strecken nutzen, andere Strecken nutzen, um so von A nach B zu kommen und so den Transport für unser Bier, hier geht es um Bier, das hast du eingangs, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ja, eben besser im Land zu verteilen. Und darum geht's hier eigentlich. Und spielerisch funktioniert das Ganze so, dass wir Karten auf der Hand haben und die haben entweder einen Ort oder eine Farbe, die wir nutzen können, um ja eben Sachen an diesen Orten nutzen zu können. Und wenn wir dann die passenden Gebäude gebaut haben, indem wir Eisen oder Kohle oder Bier ausgegeben haben, ist Bier eine Ressource, die man ausgeben muss für irgendwas? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich glaube schon.
Ja, du musst zum Traden immer Bier haben, damit du mit den Städten traden kannst,
ja. Ja, dann können wir eben diese Gebäude nutzen und wir haben auch so eine Art Tree, auf dem wir anfangen, unsere Gebäude zu bauen. Am Anfang sind die ein bisschen einfacher zu bauen, dann geben die aber dann halt auch, wenn die gebaut sind, am Ende der ersten Phase und am Ende der zweiten Phase, je nachdem, was man da gebaut hat, eben unterschiedlich viel Reward und dementsprechend auch Punkte.
Manche gehen auch ganz durcheinander. Also manche sind dann wieder später ganz einfach zu bauen, aber geben keine Punkte. Und dafür danach wieder einer, der ganz viele Punkte gibt. Genau. Ja. Also das ist nicht so ein klassischer, je weiter du kommst, desto mehr, sondern so ein bisschen durcheinander an der Stelle.
Richtig. Und du hast natürlich immer ein Einkommen in Geld. Und dieses Einkommen wird auch durch diese Gebäude erhöht. Aber du hast am Anfang nicht genug Geld und deswegen müssen wir Schulden aufnehmen. Und das Geld ist nicht nur wichtig, um zu entscheiden, das, was wir alles machen können in diesem Spiel, sondern auch, um die Zugreihenfolge festzulegen. Denn wer am Anfang, am Ende der Runde am meisten ausgibt, ist als letzter dran.
Ja. Und das mit den Schulden ist auch, glaube ich, schon das erste Ding, was mich nervt. Ich finde es ja schön, dass das irgendwie realistisch ist. Es ist ja nicht so wie, also wenn du ein Spiel anfängst und man startet irgendwie mit 500 Geld, im Leben ist es ja meist nicht so, dass du einfach mit so ein paar Millionchen startest, um deine Unternehmen zu starten. sondern wir fangen halt wirklich mit nichts an und dann haben wir halt negatives Einkommen in den ersten Runden und vielleicht sogar auch später im Spiel. Also es ist tatsächlich eine valide Strategie, am Anfang richtig viele Schulden auf sich zu nehmen und mit richtig viel negativem Einkommen zu arbeiten, um dann eben richtig viel aufbauen zu können und es später nicht nochmal machen zu müssen. Also das Timing, wann man sich Schulden nimmt, ist so ein viel, also muss man sich gut überlegen, das den Zeitpunkt davon. Und das ist aber für mich schön, dass es realistisch ist, aber brauche ich nicht in meinem Spiel, weil ich finde das total doof, dann jede Runde auch noch Geld, weil ich kein Geld hatte, weggeben zu müssen. Und ja, so funktioniert das Leben wahrscheinlich, wenn man Schulden hat, dann muss man halt Geld weggeben, immer. Aber das macht halt nie Spaß, oder?
Also ich fand es am Anfang auch kritisch, Schulden aufzunehmen. Ich habe mich auch geweigert, ne? Ich habe
gesagt, das geht nicht. Das geht
nicht. Schulden. Und ich denke so, ja. Alter, ich will keine Schulden machen. Ich will plus hier rauskommen.
Das muss man schon, ja.
Mir wurde hart gezeigt, dass es muss es auf jeden Fall, ja. Mir ist auch eingefallen, jetzt wieder mit der, wie der Epochenwechsel ist, wenn man dieses Kartendeck, von dem man nachzieht, wenn das leer ist, wenn es keine Karte mehr gibt, dann geht man in die nächste Phase über.
Ja.
Genau. Und hatten wir erwähnt, dass wir dann Gebäude wegschmeißen können.
Das war nämlich genau auf diesem Tech-Tree, den wir gesagt haben, der so ein bisschen durcheinander ist, also der nicht linear unbedingt besser wird, kann man dann auch immer noch also entweder als Aktion in deiner Runde, das kostet glaube ich aber auch Geld, Sachen wegnehmen, ohne sie zu bauen. Das heißt, ich brauche dann nicht die Ressourcen, um sie zu bauen, sondern ich nehme sie einfach nur von meinem, ich nenne es jetzt einfach Tech-Tree, Technologiebaum, weg, nur damit ich eben an diese späteren Gebäude schneller rankommen kann.
Genau, das ist auch wichtig, weil wenn die erste Epoche rum ist und du jetzt quasi schon Sachen hast, die in der zweiten Epoche auch gebaut werden können, dann bleiben die halt schon für später liegen und du musst nicht nochmal zusehen, dass du diese jetzt dann aufs Feld kriegst. Alles, was nämlich in der ersten Epoche nur für die erste Epoche ist, ist weg.
Ja. Ja, also das ja, das mit diesem Wegnehmen ist dann auch schon neben den Schulden das Zweite, was mich so ein bisschen ja so stört, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich verstehe, dass das mechanisch mal was spannend Neues ist, wieder genau wie mit den Schulden, das eine interessante Dynamik hat. Aber spielerisch ist es trotzdem einfach schade, dass ich sozusagen so viel Geld, Züge, Zeit und Überlegungen in etwas reinstecke, wie zum Beispiel, wie komme ich denn von meiner Stadt zu meiner Factory, um meine Sachen verkaufen zu können, nur damit es dann einfach weggenommen wird und ich es dann noch teurer nochmal machen darf. Und also, ja, man punktet natürlich davon. Das ist auch das Gleiche dann später bei den Ressourcen. Ich finde das so doof, dass sie dann weggenommen werden können und man will das aber, weil davon hat man ja den Punkt,
dadurch,
und
so gewinnt man am Ende. Ja, du willst deine Ressourcen nutzen, damit die umgedreht werden, du punktest, genau.
Und das finde ich so nervig, ne?
Ja, manchmal, es ist manchmal super nervig, wenn du gerade damit planst, dass du das jetzt kriegst. Aber ja,
eigentlich,
Grund ist es halt auch gut, dass die Leute dir die Sachen wegnehmen müssen.
Ja, aber das verstehe ich auch wieder nicht. Also das Spiel macht sich so viel Mühe, irgendwie realistisch dir was beizubringen. Warum ist es denn so, dass, also wenn ich jetzt so eine Eisenfabrik aufbaue, dass jeder, der da zufällig mal langkommt, einfach mein Eisen mitnehmen kann?
Ja, also es ist ja halt so, dass du quasi Eisen hast. Und andere brauchen Eisen. Du bist der schnellste Weg, um Eisen zu kriegen. Also bist du gefragt. Du hast das Einzige, was vielleicht unlogisch ist oder nervig ist, dass du es nicht entscheiden kannst, ob du das wirklich abgeben willst.
Ja, ja. Was man entscheiden kann, wenn man so eine Eisenfabrik aufgebaut hat, ist, ob man das sofort verkaufen möchte oder nicht. Und dann geht es an den Markt und nicht an andere Spieler. Und das wiederum finde ich ein richtig geiles Element, was ich mir in mehr Spielen wünschen würde. Also es gibt so ein paar Sachen aus Brass, da denke ich, das wäre so eine Mechanik, die finde ich cool, wenn es die mehr in Spielen gibt. Und zwar funktioniert das so, es gibt so eine Tabelle und da legt man dann das Eisen und auch Kohle halt drauf. Mhm. Und je mehr da drauf liegt, desto günstiger, weil es halt genug gibt, ist das für alle Spieler von da, das zu kaufen, wenn man es braucht. Und je weniger da eben liegt, desto teurer wird es. Und das heißt, es kann Spiele geben, wo so viel Eisen produziert wird, dass man das gar nicht los wird und gar nicht verkaufen kann, weil der Markt voll ist. Und es kann Spiele geben, und das ist halt komplett abhängig von den Spielerentscheidungen, was die so bauen und brauchen, wo es richtig teuer wird und keine Ahnung, jeder sofort das Eisen vom Markt kauft, sobald es irgendwie erhältlich ist. Und das finde ich schon spannend. Also das finde ich super cool, das zu simulieren an der Stelle.
Ja, auch wenn du quasi gerade Sachen verkaufen möchtest, verkaufst du immer erst an den Markt und kriegst Geld dafür, wenn Platz eben noch frei ist. Also
an der Stelle darf man sich aussuchen, was ich auch gut finde.
Echt, darf man?
Soweit ich weiß, wenn du es gebaut hast, kannst du als allererstes sagen, will ich davon erst den Markt befüllen oder nicht. Du kannst es aber auch da liegen lassen. Du musst es nicht sofort in den Markt verkaufen. Ja,
achso, okay. Hast du gerade 3 Sekunden vorher gesagt, ne? Dumm von mir.
Alles gut. Ja, das ist eine coole Sache, muss ich sagen. Also da ist dann auf den ersten Blick schon irgendwie spannend, dass es jedem verständlich und man lernt was über Supply and Demand, was irgendwie intuitiv sich richtig anfühlt an der Stelle. Ja. Mhm.
Aber ich finde schon, dass das Spielgefühl dadurch ziemlich, ja, schon sehr spannend auch ist die ganze Zeit. Du hast nie wirklich das, du weißt jetzt nicht, klappt das genau, was du davor hast? Brauchen die anderen jetzt deine Ressourcen? Kannst du irgendwie noch einen Plan B entwickeln, falls doch irgendwas passiert, damit du, ob, wenn du nicht an die Ressourcen kommst, schnappt dir das noch jemand halt vorher die Strecke weg, an der du lang gehst?
Das klingt erstmal spannend, aber bei mir ist es dann oft so, also in den zwei Malen, wo ich es gespielt habe, dann baue ich mir so eine Bierhalle, um meine Sachen, für die ich mir so viel Schulden gemacht habe, verkaufen zu können, weil man kann ja nur verkaufen, wenn man auch dann Bier noch irgendwie hat. Mhm. Also da stelle ich das kurz Anekdote, ich finde das sehr witzig. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch in dem Spiel in der Beschreibung dann steht, aber warum braucht man Bier, um seine Fabriken Waren zu verkaufen? Und ich stelle mir vor, dass du halt einfach so fässerweise Bier selber produzieren musst, um dich so sehr mit den Leuten anzufreunden, damit die deine Sachen kaufen. Also man feiert dann mit denen und schmust und gibt dieses Bier einfach aus als Geschenk, damit man überhaupt Kunden kriegt. Aber ich weiß nicht, was da passieren soll. Also warum muss ich mit Bier in der Stadt ankommen, damit die meine Waren kaufen? Und ich stelle mir halt vor, dass man erstmal so ein Fass einfach in der Straße aufmacht und sagt, hey, guck mal, ich habe tolle neue Sachen, kommt alle her, gönnt euch Bier. Und so war das in der industriellen Revolution, wenn man ankam mit Waren.
Ja, auch heute noch.
Und das ist auch wieder so ein Ding, man muss ja alles verbinden über Kanäle oder dann später über Züge. Bier nicht. Bier, das kommt einfach so. Wenn das mein Bier ist, dann kann das von überall einfach angerollt kommen.
Ja.
Es sei denn, das ist nicht mein Bier. Wenn das jetzt die Bierhalle von einem Mitspieler ist, dann muss ich das wieder über Boote ankommen lassen, damit ich es verschenken darf. Da fehlt mir dann auch diese, wie soll ich sagen, der thematische Integration, die thematische, also das ist so eine extra Regel, die wahrscheinlich mechanisch begründet ist, weil es wäre sonst irgendwie zu einfach, Bier von anderen zu klauen. Mhm. Da geht mir aber meine Immersion kaputt. Das verstehe ich nicht, warum mein Bier sich teleportieren kann, aber das von anderen Menschen nicht.
Weil dein Bier besonders ist.
Ja, wahrscheinlich. Das kann dann auch von ganz Nordengland bis ganz... Also, ja, es darf man an der Stelle nicht überbewerten. Wahrscheinlich ist es halt einfach mechanisch so. Aber das finde ich halt schade bei einem Spiel, was sonst sich so viel Mühe gibt. Das fällt dann einfach auf. Also mir fällt das dann auf beim Spielen. Und man muss sich das auch wirklich merken, weil du musst ja wirklich überlegen, wie werde ich meine Sachen los? Deswegen musst du auch die ganze Zeit denken, wie komme ich denn jetzt an mein Bier? Also man hat das die ganze Zeit vor Augen beim Spielen.
Verstehe.
Ja.
Was ich auch ganz cool finde, ist, das ist ja schon eine große Map mit vielen Verbindungen. Ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen. Skaliert ja die Map quasi auch wieder mit. Da werden dann Karten aussortiert. Ich glaube, dann wird ein ganzer Bereich an Karten einfach rausgenommen, farbig, sodass dieser einfach dann im Zweispielerspiel zum Beispiel gar nicht erst benutzbar ist. Und so ist es dann doch wieder so, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann und dann halt doch wieder die Konfliktsituation aufbauen muss. Welche Strecken kann ich jetzt am Ende werten und welche nicht? Es ist ja dann auch am Ende so, dass alle Verbindungen, die du erfolgreich aufbaust, eben auch Punkte wert sind.
Ja, ja. Und wenn ich das richtig verstehe, ich habe dann mir auf Boardgame Geek so Strategien angeguckt, ist das auch so eine der beliebtesten Sachen, um am Ende zu gewinnen, ist einfach massiv Züge aufbauen. Züge sollen richtig, also für Leute, die das dann irgendwie kompetitiver spielen, die das mehr als einmal gespielt haben, das macht natürlich bei uns jetzt noch gar keinen Unterschied, aber das soll wohl bei den Leuten, die das richtig viel spielen, das Ding sein. Einfach
das habe ich auch direkt nach der ersten Partie lernen müssen. Ich habe es vernachlässigt, aber ja, und der gewonnen hat, hat sich halt überall irgendwo niedergesetzt und hat gedacht, ja, Birmingham, geil, hat 8 Verbindungen, ich nehme sie alle. Und so war am Ende auch der Punktestand dann am Ende des Tages. Mhm. Also er war überall vertreten gefühlt und hat das locker mit nach Hause genommen.
Ja. Und das sieht man in dem Spiel gar nicht so gut. Es gibt ja Spiele, und das ist, weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, können wir mal diskutieren, finde ich. Es ist super schwer zu sehen, wer ist vorne in diesem Spiel. Und das macht es natürlich einerseits spannend, andererseits schwierig, das zu optimieren. Wenn ich jetzt gar nicht sehen kann, also wie gut ist denn das jetzt hier? Es ist nicht sofort offensichtlich, dass Züge bauen jetzt so viel besser ist, als irgendwas anderes in diesem Spiel zu machen.
Ja, am Anfang ist wirklich nicht so ersichtlich.
Also wenn man ein paar Mal gespielt hat, dann sieht man das natürlich.
Aber ich finde auch jetzt ganz anderes Beispiel, was vielleicht auf gleichem Level ist, was wir beide sehr gut kennen, Archenova. Da finde ich, sieht man am Anfang auch noch nicht, oh, der eine hat jetzt schon 10 Tickets, verdammt, was soll ich, oder die ersten zwei Züge so, 18 Tickets schon, was soll ich machen? Ich könnte nur einen einzigen Artenschutzpunkt machen hier jetzt in der nächsten Zeit. Du kannst ja noch gar nicht bewerten, wie gut dieser eine Artenschutz vielleicht am Ende dann ist, so, den du dann am Ende mehr hast auf jeden Fall vielleicht, weil der am Anfang keinen bekommen hat.
Ja, ja, genau, das kann auch gut sein. Genau, das ist jetzt gar nicht so als Kritik, sondern es ist mehr so, man kommt dadurch schwieriger rein am Anfang.
Das ist deswegen auch auf keinen Fall ein Familienspiel. Es ist auf jeden Fall ein Expertending, würde ich es einstufen. Ich weiß gerade nicht, wie das auf BoardGameGeek tatsächlich bewertet ist. Also von der Komplexität her sollte bestimmt so eine 4er oder 3,5er sein. Ja, 3,87, also das ist auf jeden Fall im Hurenbereich, im sehr, sehr hohen Bereich.
Ja.
Wenn man mal Arche Nova anguckt, welches auf Platz 3 übrigens ist, mit 3,79, also
Spoiler, es ist erst in 2 Monaten soweit.
Ja, aber so kann man schon mal gucken, wo das so ungefähr ist. Ja, und das ist dann schon im Expertenbereich oder gehobenen Kennerbereich.
Genau, ja, definitiv. Ja, es gibt halt Spiele, die sind in diesem Kennerbereich, weil sie eben so viele Regeln eingangs haben. Und in dem Fall ist es aber auch so, dass man da tatsächlich von Spiel zu Spiel noch besser werden kann und lernen kann auch. Also, ist nicht nur die Menge an Regeln an der Stelle, ja, sondern auch die Tiefe.
Sollen wir mal so ein bisschen gucken, was unsere Zuhörenden sagen zu diesem Spiel?
Sehr gerne, ich glaube, unsere Meinung.
Ist egal.
Ja, nein. Ich bin gespannt. Ich habe ja auch noch gar nicht. Ich habe gesehen, du hast gefragt. Ich habe überlegt, ob ich antworte, aber ich dachte.
Deine Meinung wird eh.
Genau, richtig. Das hat jetzt nicht so viel Sinn, dass du die dann nochmal jetzt vorliest. Deswegen hau gerne raus.
Also, wir haben natürlich auch eine Nachricht von Pirmin. Die könntest du vielleicht vorlesen, während ich die anderen Nachrichten eben raushole. Pirmin hat sich gemeldet. Freut mich auf jeden Fall mal wieder eine Meinung von dir zu sehen.
Ist das bei Spielepauschal? Leute sprechen das Balancing, ne? Mhm. Okay. Der erste Kommentar, den wir bekommen haben, ist absolut unverdiente Nummer 1 der BGG Top 100. Fand es extrem langweilig und unbalanced. Da muss ich sagen, also langweilig ist natürlich dann subjektiv, das kann ich mir gut vorstellen, dass das für viele Leute langweilig ist. Wir haben ja jetzt auch gesagt, das bringt dir was über Geschichte bei und das kann halt super langweilig sein für Leute, wenn es sich nicht anspricht. Unbalanced kann ich nicht sagen, weil ich habe es noch nicht 100-mal gespielt. Aber ich gehe davon aus, irgendwie, dass ein Spiel, was in dieser Weight-Kategorie so viel Anklang findet, Leute genug reizt, das immer wieder auszuprobieren, was wirklich gut ist.
Ja,
also, dass es nicht so 100% klar ist. Also ich würde behaupten, es ist balanced und Leute diskutieren halt viel über das, was wir jetzt auch angesprochen haben mit den Zügen, ob die OP sind als Strategie. Aber es ist kein Spiel, wo man jetzt irgendwie, weil man Glück hatte, dass man diese eine Stadt zieht, auf jeden Fall das wissen muss, dass man diese eine Stadt jetzt dann auch dann nutzt, weil die viel besser als alle anderen sind und das Balancing falsch ist. So, also, ja.
Ja, ich habe ja nachgefragt, warum unbalanced. Die Antwort darauf ist, wenn du einmal nicht aufpasst und jemand in der ersten Phase sich gut aufstellt, hast du keinen Aufholmechanismus und rennst demjenigen nur noch hinterher. So war zumindest mein Eindruck.
Ja. Ja, aber also finde ich halt auch wieder nicht. Weil man fängt ja von vorne an, im Grunde. Genau,
das habe ich auch gesagt. In der zweiten Phase ist doch wieder alles abgebaut.
Richtig, ja.
Und dann war die Frage, aber nicht vom Kapital her, oder?
Genau, man kann natürlich nur Schulden mitnehmen in die zweite Phase. Ja. Aber für irgendwas, dann hätte man ja entweder die Sachen in irgendwas investiert oder noch eine Menge Geld. Ja. Aber ja, man kann sich's auch verbauen. Man kann auch wenn man jetzt einfach nicht guckt, wie werde ich denn meine Sachen los und dann nehme ich viele Schulden auf und baue so eine Factory und dann kann ich es aber gar nicht verkaufen, dann steht man da halt mit viel Schulden und gar keinem Payoff. Das kann dir passieren. Man braucht also irgendwie eine Überlegung, wie werde ich die Sachen wieder los. Mhm. Das passiert wahrscheinlich, das finde ich jetzt wieder witzig, das passiert wahrscheinlich auch Leuten in echt, oder? Dass sie so total viel investieren, aber sich gar nicht überlegen, wie sie es am Ende loswerden, das Zeug, aber so nur das Produkt erstmal machen wollen.
Ja, geht mir ständig so.
Ja, das ist ein klassisches Kapitalistenproblem, glaube ich.
Ja,
Nicht genug Market Research gemacht.
Sorry, das nächste Mal mache ich das besser.
Genau, vorher gucken, wer das überhaupt kaufen will, bevor du Millionchen investierst. Das lernen
Okay.
wir bei Brass. Genau.
Müsst ihr auch den zweiten Kommentar
Genau.
dazu vorlesen, der
Ja,
auf
Christian.
Discord ist. Genau.
Genau. Wir haben noch von Christian, Captain Caracho, den Kommentar bekommen. Ich habe Brass erst einmal gespielt, fand es ganz okay. Vermutlich muss man es öfter spielen, um zu verstehen, wie es vom Platz der Sonne aus grüßen kann. Und genau das ist es. Also, ich hatte beim zweiten Mal mindestens doppelt so viel Spaß. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich es jetzt nochmal spiele, es mir dann auch wieder noch mehr Spaß machen wird. Ja. Bin
Ja,
ich also bei dir.
ich hab ja schon gesagt, was ich glaube, warum es da oben steht, ist natürlich die einzig wahre Vermutung. Keine andere wird akzeptiert. Aber ja, ich finde es auch ganz okay beim ersten Mal und beim zweiten Mal noch besser. Definitiv öfter spielen. Dann haben wir noch, machen wir noch zwei von Insta eben. Dann haben wir die nicht vernachlässigt. Da sagt zum Beispiel der Boardgamer Chris, ich finde es gut. Und der gute Game Junk, liebe Grüße gehen raus, sagt eins meiner liebsten Euros. Und ja, es gibt halt auch solche, ne?
So wie den Alex, den wir eben hatten, ja.
Ja, also ist das. Also, ich glaube, auch unsere Community ist sehr stark aufgeteilt, was dieses Thema angeht. Und ich finde, wenn eine Meinung so auseinandergeht, ist es nicht verdient auf Platz 1, ehrlich gesagt.
Komisch, ne? Es gibt viel mehr Spiele, wo sich die Leute viel einiger sind. Also natürlich hat jedes Spiel Hater, muss
Ja.
ja. Und wenn es beliebt ist, dann umso mehr, dass dann Leute einfach nur das doof finden, weil es so gut ankommt und zu viel Hype. Und das muss ja nur Hype sein. Das kann ja gar nicht gut sein. Das ist ja Mass. Aber bei dem Spiel habe ich wirklich so viel Fragezeichen in meinem Gesicht bei so vielen Leuten gesehen, wenn man sich so drüber unterhält, dass ich mir es nicht erklären kann. Ja, also
Ja.
bin ich voll bei dir.
Also unsere Community ist ja sowieso die Experten-Community und weiß, was sie
Mit dem
spricht.
richtigen Geschmack, genau.
Genau. Und deswegen, ja, kann man halt nicht auf Platz 1 stehen lassen, dieses Spiel. Wir machen damit jetzt einen Aufruf.
Genau. Aber ich glaube auch, also wenn ich Board Game Geek richtig verstehe, dann werden halt Spiele, sobald sie genug Ratings haben, erst überhaupt in die Nähe, also gelassen. Ansonsten kommen die gar nicht erst in die Top 100. Und dann, wenn sie genug Ratings haben, werden sie aber über die Zeit automatisch wieder runtergerankt, damit neue Sachen Platz haben, reinzukommen. Und da Ark Nova viel neuer ist, kann ich mir sogar vorstellen, dass das dann über die Jahre noch dahin wächst.
Ja, Ark Nova wächst ja sowieso die ganze Zeit schon.
Und dann haben wir da einen verdienten. Nein, komm mal her. Ja. Ja.
Sprechen wir ein andermal drüber.
Ja.
Aber ich finde es schon krass, dass es tatsächlich inzwischen da oben steht, wo es jetzt steht. Können vielleicht noch mal kurz über den Preis sprechen für Brass Birmingham. Es ist aktuell bei 90 Euro gelistet. Das
Schon
ist
teuer.
heavy, ne?
Und es ist jetzt auch, also klar, das Spiel ist sehr, sehr schön gemacht und wahrscheinlich sind die Materialien auch hochwertig, aber das ist jetzt nicht so ein Spiel mit so viel, also das hat jetzt keine 3D oder besonders viel schöne Gold, Heavy Metall, Münz, was weiß ich, Table Präsenz Materialien. Weißt du, was ich meine? Also das
Ja.
ist ja nicht in dem Spiel.
Ja. Ja, also zumindest der englische Vertreter. Ihr kriegt es zum Glück bei Temu für 31
Oh, das ist ein Unterschied, oder? Ja, aber da kann man auch sehen, das ist halt Markup. Also das Material an sich ist erstmal jetzt nicht so teuer.
Ja, aber ich habe ja auch, ich lese dir mal vor, wie die Überschrift ist für dieses Spiel. Monopoly Original Brass Birmingham Strategie Board Game for Adults 18 plus.
Okay.
Geil.
Okay. Ja, also 18 plus ist es jetzt nicht, Gott sei Dank. Also auch von der Komplexität traue ich das einem
Nee, ist
14-Jährigen zu.
14 Jahre ist es auch auf
Ja,
der
ja,
Packung.
genau. Jünger würde ich aber auch nicht gehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da tust du dir Also die könnten es verstehen, aber haben sehr viel Langeweile. Dafür ist das Spiel dann doch zu langwierig und langfristig. Und
Ah.
ich würde behaupten, es ist etwas trocken.
Ich sehe gerade die 90 €, das ist die Deluxe-Edition. Sonst kriegst du es für 80 oder 70, 80, 78 € bei Thalia, die Standard. Also in der Deluxe-Edition hast du halt Iron Clays, Pokerchips
Ah
dabei.
ja, das ist dann, ja, das macht aber auch Sinn, dass das dann teurer ist.
Ja, und ich glaube, sonst ist da tatsächlich nicht allzu viel anders. Ja, und halt ein In-Day. Mehr gibt es da tatsächlich nicht. Und die Box, also alles, was so ein bisschen Gold ist, hat auch eine Goldfolierung.
Das ist
Die Schrift zum
bestimmt hübsch.
Beispiel ist eine Goldfolierung.
Ja. Also man kann es deluxen.
Ja, muss man's? Nein, aber man kann es.
Wenn wir jetzt aber schon über die, wie ist denn das Spiel aufgemacht und von den Materialien so nochmal kurz reingehen, da ist mir nämlich wieder eingefallen, dass ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Das Spiel ist mir ein bisschen zu dunkel, slash so auch zoomed out. Also ich
Oh.
finde, bei dem Spiel, wenn man so auf das Artwork guckt und so genau auf die Karten guckt, dann ist da total viel Detail. Das ist voll schön gemacht. Aber wenn man so First Glance einfach nur sehen möchte, welche, zum Beispiel welche Region, welche Stadt hat, ich suche da teilweise rum, weil das nicht sofort ersichtlich ist. Und klar, das muss jetzt nicht in Knallgelb und Knallgrün und so unterteilt sein, aber es würde helfen. das ist
Aber
mir
mit
so
welcher
ein.
Seite habt ihr gespielt? Das
Das kann ich dir
Brett
nicht
hat
sagen.
zwei Seiten, einmal eine Tagseite, einmal eine Nachtseite. Also das kannst du.
Vielleicht hilft das, aber die Kartendesign, also auf den einzelnen Spielkarten, auch da finde ich es, also klar, die haben dann die Farbe passend dazu, aber die sind alle so ein bisschen dunkel gewählt. Also das Spiel ist so, ja,
Ja, ich weiß, was du
das
meinst. Aber ich bin auf jeden Fall Team
düster. Ja.
Dunkel.
Okay, ja, es sieht natürlich auch cooler aus und die, also, aber spielerisch hat das auch Nachteile, ja.
Ja, das mag sein.
Ja.
Aber ja, lass uns nochmal zocken zusammen und dann wird das alles gut. Ich will es auf jeden Fall nochmal mit dir spielen. Das ist auch
Will es auch
schon.
nochmal spielen, ja, weil es kann, macht mit jedem Mal mehr Spaß. Das muss das Geheimnis sein. Ich
Ja.
glaube, es ist so gut, weil Leute, die das Thema gespielt haben, einfach nichts anderes mehr spielen können. Das muss es sein.
Let's go. Wir dürfen nie wieder was anderes spielen.
Dann, wir können dann abbrechen, diese Serie, sobald wir das noch ein paar Mal gespielt haben.
Ja. Ja, auf Tabletopia ist es auch frei spielbar, soweit ich das weiß. Also wir können es auch online spielen.
Genau, und Tabletop Simulator hat auch einen super Scripted Mod für alle, die das jetzt ausprobieren möchten. Der funktioniert sehr gut, der zählt für dich automatisch, der macht die Schulden für dich automatisch. Der guckt auch, wer am meisten ausgegeben hat in der Runde für dich. Also alle diese Sachen, die wir erwähnt haben, passieren da dann automatisch für einen. Und das Aufräumen, was wegkommt zwischen den Jahreszeiten oder zwischen den Phasen. Ja.
Ja, das ist auch gut. Aber wie gesagt, wir können es auch auf Tabletopia spielen. Das ist quasi wie Board Game Arena.
Ja, sehr
Müssen
gerne.
wir gar nichts machen. Das ist gratis dort zu spielen. Also hätten wir mal einfach machen können, ne?
Hätten wir auch mal machen können,
So.
aber Zeit.
Aber Zeit. Hätten wir online machen können einfach. Boah. Ich sehe gerade, ich habe eine Möglichkeit gefunden, das mit dir zu spielen. Okay. Nice. Ohne dass ich mir was kaufen muss.
Keine 90 € für die Blinkout-Variante.
Aber
Oder
ich hab's ja eh.
du hast es ja eh, genau. Es geht
Aber
ja nur darum, dass ich nicht da bin. Ja.
nicht in Deluxe. Ich hab's nur normal. Aber auch in Englisch. Ich habe das englische Original hier. Weil es gibt Menschen, die sind einfach doof und können nicht lesen.
Okay. Das ist ärgerlich.
Ja.
Aber warum hilft das dann in Englisch?
Gar nicht. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe es hier in
Achso.
Englisch.
Okay. Alles
Damit
klar.
du weißt, du kannst es auch mit mir spielen, sodass du es verstehst.
Alles klar. Okay. Da, ah, weil ich kann. Okay, jetzt habe ich
Ja.
es. Okay. Na gut, okay.
Ne?
Ja.
Ich glaube.
Das war's, oder? Ich kann jetzt für Lancashire leider nichts sagen, so
Ist
weil.
ja auch noch ein anderes Spiel. Das kommt ja auch noch.
Ja, okay. Der Vergleich kommt dann noch zu den anderen Bras. Und bis wir da sind, verspreche ich dir, ist Brass Pittsburgh auch in den Top 100. Und dann müssen wir da auch hin.
Ja,
bin ich mir ziemlich sicher.
Lancashire kommt in 19 Monaten.
Ja, bis dahin ist es auf jeden Fall Pittsburgh raus und dann könnte es tatsächlich so sein. Ja, es dauert vielleicht ein bisschen länger noch. Ja, vielleicht in 2 Jahren. Aber jetzt erstmal, nächstes Mal ist Platz 2 dran, können wir vielleicht announcen.
Nicht nächstes Mal, aber das nächste Mal, wenn wir über
Board Game Geek. In 4 Wochen dann, genau. Ja. Also das nächste Mal in der Serie. Ja. Pandemic
Part 1.
Das haben wir sogar zusammengespielt, Mensch.
Ein bisschen. Nicht alles, aber ein bisschen.
Wir haben angefangen und dann haben wir weiter gespielt. Und das Finale haben wir, gar nicht erst gemacht.
Ja, deswegen ganz spannend, was wir da erzählen. Kann man das spoilerfrei machen oder nicht? Das ist die Frage.
Ich glaube nicht. Ich würde behaupten, wir müssen dann vorher sagen, hört euch nicht an, wenn ihr keine Spoiler wollt, weil es wird sonst schwierig, so viel darüber zu reden, würde ich behaupten.
Ja. Aber beim nächsten Mal soll es, wie gesagt, noch nicht darum gehen, sondern wir starten unser nächstes neues Projekt, Dungeons and Dragons. Mit dem guten Dustin zusammen haben wir schon gesprochen. Sind wir mal ganz transparent, ist schon aufgenommen, weil wir in die Sommerpause gehen. Sagen wir es hier. Ja. Ihr hört es denn jetzt am Donnerstag.
Wir sind richtig fleißig am Vorausaufnehmen hier.
Genau, aber ihr habt jetzt noch ab jetzt Donnerstag was, dann nächste Woche Donnerstag was und dann sind 2 Wochen erstmal Sommerpause für uns und dann kommen wir wieder und wenn ich das richtig sehe, sind wir dort wieder zu zweit.
Ja, ich glaube auch, da reden wir über Sci-Fi Games.
Ja, Sci-Fi Games, das Plauschthema.
Jo. Alright.
Sehr cool.
Cooler Content.
Definitiv, der coolste.
So wie man es gewohnt ist hier.
Genau. Ja, und dann ist schon wieder Quizzeit und darauf freue ich mich auch. Und,
ist das, also können wir auch mal kurz so ein bisschen hinter die Kulissen. Ich denke immer, ist das nicht voll viel Arbeit? Frage ich dich jetzt einfach mal live und in Farbe.
Das
also Quiz, du musst ja viel mehr vorbereiten. Ja, genau. Also im Vergleich zu den anderen Episoden ist doch der Quizaufwand bestimmt mindestens doppelt so viel, oder?
Also ich bin halt seit jetzt quasi schon am Leute suchen für die nächste Quizfolge. Aber das Raster mache ich irgendwie, fange ich 2-3 Tage vorher an.
Okay, also es geht, das hält sich dann in ganz. Also schwierig ist eher
die Leute zu finden.
Okay, spannend.
Ja, muss ja auch immer, ich will immer gucken, dass es so ein bisschen themenabhängig passt, so dass ich da quasi Experten sitzen habe, kann ich natürlich nicht hundertprozentig bewerten.
Ja, aber das finde ich cool auch. Also das finde ich, macht's aus.
Und jetzt beim Dungeons & Dragons Quiz hatte ich eigentlich vor, noch Experten dabei zu haben, andere. Das hat leider nicht geklappt, weil ich irgendwie geghostet wurde. Meine Nachricht wurde erst jetzt beantwortet, wo das Quiz vorbei ist.
Schade.
Ja. Ich hatte auch überlegt, einen anderen Podcast mit reinzunehmen, der Road to D&D Podcast,
sehr passend,
ja. Den höre ich jetzt tatsächlich auch mit unseren Vorbereitungen für die Dungeons & Dragons Folgen, wie die das so gemacht haben, damit ich nicht einfach nur klaue, oder wir einfach nur klauen.
So.
Und jetzt klaue ich einfach, weil die es voll cool machen. Aber könnt ihr mal gerne abchecken. Also das für alle Dungeons & Dragons Begeisterten, ihr müsst nicht mal von vorne anfangen, weil 2024 ist jetzt ja neu. Fangen Sie jetzt auch mit an.
Guter Einstieg.
Ja.
Sehr cool.
Ja, dann so viel Transparenz hatten wir noch nie hier.
Ich würde sagen,
that's a wrap. Wir gehen jetzt zocken.
Brass Birmingham.
Let's go.
Nee. Forest Shuffle ist, glaube ich, heute Abend.
Ja. Oder Mischwald auf Deutsch.
Genau. Es tut mir so leid. Ich hoffe, wir haben auch Leute, die das auf Englisch verstehen.
Deswegen sage ich es ja auf Deutsch, weil geht nicht.
Was würde ich ohne dich machen?
Eigentlich, was ihr hier hört, ist nur eine computerübersetzte, also AI-generierte David-Stimme. Eigentlich redet er die ganze Zeit Englisch mit mir.
Das wäre so cool, wenn wir die Technologie hätten, wenn wir da schon sind.
Ja. Alles, was du sagst, ist eigentlich Englisch und du übersetzt es direkt für die
Live, ja. Gut, ich glaube, so weit sind wir gar nicht weg. Das haben wir auch bald.
Ja, in Textformat ist es schon möglich. Also.
In dem Sinne.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Ciao.